Johanna Just hat ja, seit sie ihre erste Schule eröffnet hat, großen Wert auf ein Netzwerk gelegt. Also zu Anfang, als sie die Schule eröffnet hat, mit Eltern der Schülerinnen, mit Angehörigen. Dann auch, als die ersten Mädchen ihren Abschluss absolviert haben, hat sie sie immer auch begleitet in ihre zukünftigen Berufe. Also wenn sie zum Beispiel ihre Verwandten in Dresden und Umgebung besucht hat, dann hat sie sich nicht nehmen lassen, auch immer ihre Schülerinnen, die dort in der Nähe irgendwo gearbeitet haben, zu besuchen und zu gucken, was sie machen und eben auch wieder Lehrerinnen an die Schule zurückzuholen oder auch Kauffrauen bei sich einzustellen, die bei ihr gelernt haben. Das ist schon sehr auffällig, dass sie da eine sehr große Netzwerkerin war. Sie ist zu den Treffen des Gewerbeschulverbandes gefahren, ja, hat so einfach ihr Netzwerk aufgebaut, um zum einen zu wissen, wie arbeiten die anderen oder inhaltlich sich auszutauschen, aber zum anderen auch in bestimmten Zeiten, wo es Mangel gab, Material für die Schule zu besorgen oder im Krieg dann auch Lebensmittel zu besorgen, ganz profan. Sie hat eben ganz alte Kontakte auch gehalten, zum Beispiel zu Anna Schäpeler-Lette. Die war ja schon mit ihrer Mutter befreundet und sie war mit der Schule verbunden, also mit der Lette-Schule, aber auch mit den Mitarbeiterinnen des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, ja auch eine sehr frühe Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen und heute würden wir sagen Sozialarbeiterin. Also sie war, glaube ich, eine sehr verlässliche Frau, die diese Netzwerke gestrickt hat. Aber sie war, glaube ich, auf jeden Fall auch reiselustig und damit hat sich auch das alles verbunden.
Potsdamerinnen ins Licht. Unter diesem Motto stellen das Frauenwahllokal und die Potsdamer Bürgerstiftung Frauen vor, die in der Geschichte der Stadt eine bemerkenswerte Rolle gespielt haben und die dennoch kaum bekannt sind. Wir zeigen ihre Bilder und erzählen ihre Geschichten. Die Recherchen dazu leistete Jeanette Toussaint, die Umsetzung Stefanie Schuster. Das bin ich. Herzlich willkommen. Hier treten die ersten Potsdamerinnen zurück ins Licht. Und den Reigen eröffnet Johanna Just. Als Johanna Bertha Just 1889 ihre erste Schule gründet, das Haushaltungspensionat für Töchter gebildeter Stände, ist das beileibe kein revolutionärer Akt. Bereits seit den 1860er Jahren gibt es in Berlin derartige Schulen. Die treusorgende, umsichtige Hausfrau ist erstrebtes Bildungsziel. Diese Schulen haben nahezu nichts zu tun mit einer immer stärker werdenden Frauenbewegung, wie sie etwa die kluge Pfarrerstochter Helene Lange anschiebt, die selbst Lehrerin ist und anstrebt, auch Mädchen eine Universitätsreife zu ermöglichen, ein selbstständiges Leben, möglicherweise sogar Gleichberechtigung. Und gegen die sich bereits vorwiegend männlicher Widerstand formiert. Mit ihrem Hausmütterchen-Ansatz trifft Johanna Just den Nerv der durchaus bildungshungrigen Gründerzeit. Was mit drei Pensionatsschülerinnen beginnt, wird ein Erfolgsprojekt, das stetig neue Räume benötigt und dabei selbst immer moderner wird in Methode, Anspruch und Ausbildung. Tausende Mädchen wird Johanna Just ausgebildet haben, als sie 1929 stirbt. Und es gelingt ihr, die Mädchenbildung in Preußen auf ein neues Niveau zu heben. Doch wer war Johanna Just? Die Ethnologin Jeanette Toussaint hat sich auf Spurensuche begeben.
Johanna Just kam 1861 in Dresden zur Welt. Ihr Vater hat dort eine Farbenfabrik betrieben. Sie hat eine jüngere Schwester, Margarete, und einen Bruder, der dann später zum Militär gegangen ist. Sie selbst hat 10 Klassen die Schule besucht. Also es ist schon ein bildungsbürgerliches Umfeld gewesen, in dem sie groß geworden ist, wo auch die Eltern sehr viel Wert auf die Bildung der Töchter gelegt haben, denn beide Schwestern wurden am Ende unter anderem Lehrerin oder als Erstberuf Lehrerin.
Man darf sich diese Tochter aus gut bürgerlichem Hause ruhig als Getriebene vorstellen und als Privilegierte. Dass sie als höhere Tochter einen Beruf lernen darf, ist ungewöhnlich. Es ist der einzige Beruf mit höherem Bildungsabschluss, der für Frauen akzeptiert ist in dieser Zeit und dessen Ausübung nur unverheirateten Frauen gestattet ist. Erst zu Beginn der Weimarer Republik und dann auch nur vorübergehend wird das sogenannte Lehrerinnenzölibat fallen. Heiratet eine Lehrerin, verfallen ihre Pensionsansprüche, die sie vorher erworben hat. Doch das alles bekümmert die junge, energiegeladene Johanna Just nicht. Es scheint, als sei Lernen ihr Lebenselixier, berichtet Jeanette Toussaint.
Johanna Just hat nach ihrem Lehrerinnenexamen mehrere hauswirtschaftliche Ausbildungen angehängt. Also sie hat gelernt, wie man richtig plättet, wie man Wäsche anfertigt, wie man eine Hauswirtschaft führt quasi und am Ende auch noch eine richtige mehrjährige Schneiderinnenausbildung angehängt. Auch ihre Schwester hat wahrscheinlich diesen ganzen Ausbildungsreigen gemacht. Warum sie jetzt tatsächlich so viel hauswirtschaftliche Fähigkeiten sich angeeignet hat, kann man nur vermuten. Auf jeden Fall haben sich die Eltern entweder getrennt oder der Vater ist verstorben. Jedenfalls, Johanna Just macht schon ihre Ausbildung in Berlin und ihre Mutter und ihre Schwester folgen ihr nach Berlin. Insofern kann man davon ausgehen, irgendetwas muss in Dresden passiert sein. Und die drei Frauen sind plötzlich gezwungen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Dann endlich ist es soweit. Am 1. April 1889 eröffnet Johanna Just gemeinsam mit ihrer Schwester Margarete und ihrer Mutter Laura in Hirschgarten bei Köpenick das Haushaltungspensionat für Töchter gebildeter Stände. Es ist ein finanzielles Wagnis, für das sich die drei weitgehend mittellosen Frauen das Geld von Verwandten leihen müssen. Alle arbeiten mit. Mit drei Pensionatsschülerinnen beginnen sie. Bald werden es mehr. Deren Eltern, die Lehrerinnen und die Freunde der Schule werben Spenden ein oder veranstalten Verlosungen, etwa wenn ein Herd für den Kochunterricht angeschafft werden muss. Die Privatschule soll den Mädchen beibringen, wie ein Haushalt zu führen ist. Johanna Justs Bildungsziel ist die sittliche Hausfrau, sagt Jeanette Toussaint.
Zum einen sollten die Mädchen natürlich lernen, wie so ein bürgerliches Haus geführt wird. Und dazu mussten sie auch die Fähigkeiten haben. Es ist so ein bisschen wie Johanna Just und ihre Schwester mussten hauswirtschaftliche Fähigkeiten haben, um als Hauswirtschaftslehrerinnen arbeiten zu können. Und genauso ist es eben auch bei den Töchtern sogenannter gebildeter Stände gewesen, dass sie wissen mussten, wie man so ein Haus eigentlich organisiert, was da alles dazugehört. Aber, und da finde ich, kommt der traditionelle Ursprungscharakter der Schule auch zum Tragen, hat Johanna Just vorgehabt, sittliche Hausfrauen zu erziehen. Das kommt aus ihrer Abschiedsrede zum 40. Jubiläum der Schule 1929 sehr zum Ausdruck. Da sagt sie oder will sie sagen, sie verstirbt ja vorher, aber sie schreibt es auf und es wird verlesen. Johanna Just also, so schlossen wir uns dem Reigen derer an, die in damaligen Zeiten in dem Wirken der Hausfrau auf der Grundlage einer vertieften, sachgemäßen Ausbildung des Mädchens einen Segen für die kommende Generation erhofften. Denn Luxus und Wohlleben unseres reich gewordenen Volkes hatten die sittliche Kraft seines Familienlebens bedroht.
Bereits 1890 zieht das Institut um in ein mehrstöckiges Haus. Neue Lehrerinnen werden angestellt, weitere Räume gemietet und jetzt plant die unermüdliche Johanna nicht nur Hausfrauen auszubilden, sondern einen eigenen berufsbildenden Zweig zu eröffnen. Ein Leben außerhalb von Heim und Herd erscheint ihr, die es ja selbst führt, nun auch für andere denkbar. Dafür brauchen die Justs wiederum neue Räume und ein anderes Umfeld. Potsdam erscheint den Damen geeignet. Dort gibt es genügend niederen Adel und höhere Beamte, die sich eine solche Ausbildung für die Töchter leisten können, aber noch keine derartige Schule. Und so eröffnet Johanna Just am 1. Oktober 1894 in der Friedrich-Ebert-Straße 82, gleich neben dem heutigen Rathaus, ihr neues Institut. Die Frauengewerbe-, Haushaltungs- und Kochschule nebst Töchterpensionat, so der Titel. Es gibt Berufsbildungsseminare in Kochen, Hauswirtschaft, Schneiderei, Wäscherei und aus dem eigenen Mangel heraus sogar für das Lehramt in diesen Bereichen, sagt Jeanette Toussaint.
Die Berufsausbildung für Mädchen, das begann ja erst im 19. Jahrhundert. Die Gewerbelehrerin oder überhaupt Lehrerinnenausbildung begann zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und es gab tatsächlich keine einheitlichen Lehrpläne, ja, geschweige denn einheitliches Material, was genutzt wurde. Und so blieb es eigentlich jeder Schule überlassen, mit was sie unterrichtet haben. Und da war sie super engagiert mit allen, die sie umgeben haben. Also sie hat ja auch immer den Nachwuchs gefördert, hat ihre Schülerinnen dann mit reingenommen, dass die auch Lehrerin bei ihr wurden und hat dann angefangen, eine Lehrmittelsammlung mit ihnen zu entwickeln, aufzubauen und Kontakte in Potsdam und damals Nova Ves aufzubauen, um den Mädchen auch Praktikas anzubieten. Auch das war nicht selbstverständlich.
In die Potsdamer Stadtgesellschaft einzudringen, ist auch damals schon nicht leicht. Doch Johanna Just gibt nicht auf. Sie wendet sich an die Leiter von Mädchenschulen und an Potsdamer Pfarrer. Sie organisiert Ausstellungen, um die Arbeiten ihrer Zöglinge zu zeigen, und sie macht exzellente PR, würde man heute sagen. Das ist auch nötig, denn immer noch lehnt es die Stadt ab, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Unterrichts- und Pensionatsgeld, Spenden, Benefizkonzerte, auch mit dem Orchester der Potsdamer Unteroffiziersschule und Basare müssen reichen. Selbst Kaiserin Auguste wird durch ihren Hofprediger Wendland auf die Schule aufmerksam und kommt bald regelmäßig zu Besuch. Laura Just, die Mutter, zieht sich in Potsdam allerdings aus dem Unterricht zurück. Sie kümmert sich um die Finanzen und schreibt ein eigenes Lehrbuch. Zum wachsenden Kollegium gesellen sich jetzt bereits Schülerinnen aus den ersten Unterrichtstagen in Hirschgarten. Nun geht es der umtriebigen Leiterin jedoch darum, die Finanzierung zu sichern und die Qualität der Ausbildung. Immerhin gelten ja im Handwerk auch schon seit Jahrhunderten solche Maßstäbe. Ein Vorstoß zur Gleichberechtigung quasi durch die Hintertür? Die Ethnologin sagt:
Johanna Just war es also aus verschiedenen Gründen wichtig, dass nun auch Gewerbelehrerinnen ausgebildet werden. Aber zu dem Zeitpunkt hat jede Schule, die sowas angeboten hat, einen eigenen Lehrplan gehabt. Und jede Leiterin hatte ihre eigenen Lehrpläne, hat mit dem Kollegium was Eigenes entwickelt. Und Johanna Just hat das auch gemacht, aber ihr war es eben wichtig, wirklich schulübergreifend, zumindest innerhalb von Preußen, einen einheitlichen Lehrplan zu schaffen, der einfach auch vergleichbar war, der eine Fachkontrolle hat, was ja dann wiederum beinhaltet, also wenn man die fachliche Kontrolle des Schulministeriums hat und des Handelsministeriums, dann ist man auch einfach anders anerkannt. Also als eine fachliche Institution, nicht als irgendeine private Schule, die da irgendwelche Lehrerinnen ausbildet. Das, glaube ich, muss man sich auch vor Augen halten, weil man sonst schnell dazu kommt und denkt, ach, Privatschule, das ist doch gut, dann können die doch machen, was sie wollen. Warum wollen die sich in eine staatliche Schulaufsicht begeben? Aber es ist eben eine andere Anerkennung. Und dafür setzt sich Johanna Just ein mit anderen zusammen. Sie haben eine Kommission, wo sie sich regelmäßig treffen, auch mit dem Handelsministerium. Und tatsächlich gibt es am Ende auch einheitliche Lehrpläne für die Schulen. Sie möchte aber auch, das ist ja ganz wichtig, eine finanzielle, regelmäßige Grundlage haben und beantragt deswegen staatliche Anerkennung, staatliche Zuwendung durch das Ministerium für Handel und Gewerbe 1898 in einer Denkschrift. Das Ministerium ist auch nicht abgeneigt, sagt aber, dann muss die Stadt Potsdam zufinanzieren. Und das lehnt die Stadt Potsdam erstmal ab, weil sie vermeintlich, zumindest so heißt es in dem Schreiben, keine Mittel dafür hat. Und damit ist erstmal die Verstaatlichung noch in weitere Ferne gerückt.
Doch mit oder ohne städtische Unterstützung, die Schule schreitet voran. Die Lehrkräfte bauen den Lehrplan aus und legen Lehrmittelsammlungen an. Sie lernen nach dem Vorbild der Gründerin auch nach Feierabend weiter, um die Techniken im Unterricht zeigen zu können, die nun benötigt werden, wie etwa das Maschinennähen. Sie besuchen Industrie- und Handwerksbetriebe in der Umgebung, um sich zu informieren, was nun angesagt ist. Margareta gründet sogar eine Schulzeitschrift, an der Lehrerinnen und Schülerinnen gemeinsam arbeiten. Endlich, 1903, nach zähen Verhandlungen, gibt es Subventionen für den Bau eines weiteren Gebäudes in der heutigen Hebbelstraße. 145 Schülerinnen werden dort in 12 Fächern unterrichtet. Und zum 1. April 1904 übernimmt der Staat auf Erlass des Ministers für Handel und Gewerbe die Schule als die dritte preußische Handels- und Gewerbeschule für Mädchen mit Lehrerinnenbildungsanstalt. Endlich! Johanna Just selbst ist von da an königliche Gewerbeschulvorsteherin. Die Schwester Margarete wird zwar ebenfalls verbeamtet und darf weiter unterrichten, aber sie darf das Pensionat nicht weiterleiten. Compliance-Verbot, würde man heute sagen. Dafür gibt es nun drei Bildungszweige an der Schule: für Hauswirtschaft, für Gewerbe und Handel. Die Schule ist nun Knotenpunkt in einem riesigen, stets weiter wachsenden Netzwerk, geknüpft aus Neugierde, Wissensdurst und Zuneigung, sagt Jeanette Toussaint.
Johanna Just hat ja, seit sie ihre erste Schule eröffnet hat, großen Wert auf ein Netzwerk gelegt. Also zu Anfang, als sie die Schule eröffnet hat, mit Eltern der Schülerinnen, mit Angehörigen. Dann auch, als die ersten Mädchen ihren Abschluss absolviert haben, hat sie sie immer auch begleitet in ihre zukünftigen Berufe. Also wenn sie zum Beispiel ihre Verwandten in Dresden und Umgebung besucht hat, dann hat sie sich nicht nehmen lassen, auch immer ihre Schülerinnen, die dort in der Nähe irgendwo gearbeitet haben, zu besuchen und zu gucken, was sie machen. Und eben auch wieder Lehrerinnen an die Schule zurückzuholen oder auch Kauffrauen bei sich einzustellen, die bei ihr gelernt haben. Das ist schon sehr auffällig, dass sie da eine sehr große Netzwerkerin war. Sie war auch Mitglied in der Prüfungskommission in der ostpreußischen Mädchengewerbeschule in Königsberg. Da ist sie regelmäßig hingefahren. Ihr war es wichtig, zusammen mit den beiden auch schon verstaatlichten Schulen, Mädchengewerbeschulen in Reit und Posen zusammenzuarbeiten. Sie hatte Kontakte zu den Vereinsschulen zur Ausbildung von Industrielehrerinnen und zu Fachschulen für das weibliche Geschlecht in Hamburg. Sie ist zu den Treffen des Gewerbeschulverbandes gefahren. Ja, hat so einfach ihr Netzwerk aufgebaut, um zum einen zu wissen, wie arbeiten die anderen oder inhaltlich sich auszutauschen, aber zum anderen auch in bestimmten Zeiten, wo es Mangel gab, Material für die Schule zu besorgen oder im Krieg dann auch Lebensmittel zu besorgen, ganz profan. Sie hat eben ganz alte Kontakte auch gehalten, zum Beispiel zu Anna Schäpeler-Lette. Die war ja schon mit ihrer Mutter befreundet. Sie selber, denke ich, wird den Kontakt mit ihr intensiviert haben in ihrer Ausbildungszeit in Berlin. Und sie war mit der Schule verbunden, also mit der Lette-Schule, aber auch mit den Mitarbeiterinnen des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, ja auch eine sehr frühe Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen und heute würden wir sagen Sozialarbeiterinnen. Und auch mit der Viktoria-Fachschule für Hauswirtschaft. Also sie war, glaube ich, eine sehr verlässliche Frau, die diese Netzwerke gestrickt hat. Aber sie war, glaube ich, auf jeden Fall auch reiselustig und damit hat sich auch das alles verbunden.
Und wieder wächst die Schule über ihre Räume hinaus. In der heutigen Berliner Straße wird neu gebaut. Prominenteste Fürsprecherin ist wiederum Kaiserin Auguste Victoria, die auch selbst Vorschläge zum Bau macht. Er wird hell, repräsentativ, lichtdurchflutet. Die Kaiserin kommt selbst zur Einweihung am 26. Mai 1908. Nun ist Platz für 360 Schülerinnen. Nach zähen Verhandlungen gibt es jetzt auch schulübergreifend einheitliche Ausbildungspläne für die angehenden Lehrerinnen, inklusive halbjährigem Praktikum. Die gesundheitlich angeschlagene Johanna Just bezieht eine Dienstwohnung im Haus. 4 Zimmer, Badestube, Küche, Nebengelass, Dienstbotenzimmer. Und noch eine Neuerung hat die königliche Vorsteherin eingeführt. Eine Kochschule für Volksschülerinnen, in der alle Mädchen einmal in der Woche kochen lernen. Ein Fortschritt, gewiss, aber ein zweischneidiger, berichtet Jeanette Toussaint.
Die Journalistin Emmy Besler schreibt dann 1910 nach einem Besuch der Schule, wo sie ganz verzückt ist über diesen Kochunterricht in der Modenwelt: Schade, dass solche Kochstunden nicht in allen größeren Städten obligatorisch sind. Besser könnte eine oder die andere wissenschaftliche Stunde im Lehrplan fehlen, denn für die Töchter der Arbeiterbevölkerung sind Koch- und Hauswirtschaftsunterricht geradezu unentbehrlich. Dies wäre der einzig richtige Weg, um einen guten Dienstbotenstand heranzuziehen und die Neigung zur Fabrikarbeit zu vermindern. Das ist also insofern eklatant, muss ich sagen, weil da auch wieder traditionell die Bildung der Mädchen auf diese hauswirtschaftlichen Fähigkeiten reduziert wird, weil sie ja auch sagt, wissenschaftlicher Unterricht ist nicht so wichtig wie Kochen. Auf der anderen Seite, von heute aus betrachtet, denken wir ja immer alle, naja, aber die mussten doch kochen können, da gab es doch gar nicht irgendwie Fertiggerichte oder sowas. Aber weit gefehlt, die konnten offenbar auch nicht alle kochen oder die Fähigkeit ging auch schon verloren. Das ist dann auch auffällig, nämlich im Krieg, im Ersten Weltkrieg, der 1914 beginnt und wo auch Johanna Just daran beteiligt ist, Fähigkeiten zu vermitteln, wie man mit Ersatzprodukten kochen konnte oder mit Kräutern, dass man denkt, naja, aber Kräuter kannten die doch alle damals, was man damit machen konnte, weit gefehlt, war eben auch nicht so. Es gab also immer wieder auch Wissensverluste in dieser Zeit und da knüpfte sie dann auch an mit ihrem Unterricht.
Johanna Just selbst ist bei Kriegsbeginn im August 1914 auf Kur. Herzschwäche. Der Krieg verlangt dem Institut einiges ab. Immer weniger Schülerinnen kommen. Sie müssen Kriegshilfsdienste leisten. Lehrkräfte werden entlassen, Seminare schließen. Die Deutschen beginnen zu hungern. 1916 gründet die Regierung daher das Kriegsernährungsamt. Dessen Präsident beruft Johanna Just in den darin aufgehobenen Beirat deutscher Frauen. Sie ist nun in der Gesellschaft Potsdams und Preußens als Koryphäe ihres Faches angekommen. Johanna Just soll gemeinsam mit Vertreterinnen von Hausfrauenverbänden den anderen Hausfrauen beibringen, welche Ersatznahrungsmittel man wie zubereiten kann. Alles das macht die unermüdliche Schulleiterin mit und nimmt noch im Krieg 1918 Prüfungen von Gewerbeschullehrerinnen ab, und zwar in Königsberg. Anschließend besucht sie sogar noch ehemalige Schülerinnen in der Umgebung, die dort arbeiten, und gründet noch im selben Jahr den Bund Hirschgarten Potsdam, der alle ehemaligen und derzeitigen aus den Just-Schulen verbinden soll. Schülerinnen wie Lehrpersonal, fachlich wie privat. Ein riesiges Netzwerk, dem sie vorsteht, und ein Dach für verschiedene Fachverbände, wie etwa den Potsdamer Hauswirtschaftsverband. Mit der Abdankung des Kaisers 1918 wird auch die Gewerbeschule umbenannt, und zwar in staatliche Handels- und Gewerbeschule für Mädchen zu Potsdam. Ab 1920 sind dann wieder alle Seminare offen. Doch die bislang unermüdliche Leiterin ist nun immer häufiger krank. Eine Gesichtsrose plagt sie, Ekzeme, zuletzt Krebs. 1926 wird sie pensioniert und muss ihre Dienstwohnung verlassen. Und sie muss sogar improvisieren, bis ihre eigene neue Wohnung auf dem Ruinenberg fertig ist. Dort stirbt sie dann am 17. März 1929, nur wenige Tage vor dem 40-jährigen Schulgründungsjubiläum, das sie selbst mit vorbereitet hatte. Der Bund Hirschgarten Potsdam erinnert an sie als einen Quell nie endender Neugier und Schaffenskraft mit einem Brunnen auf dem Gelände der Schule. Er existiert heute nicht mehr, wohl aber andere Spuren von Johanna Just, sagt die Ethnologin Jeanette Toussaint.
Also wenn man jetzt natürlich erstmal am Ort bleibt, ragt tatsächlich dieser wunderbare Bau in der Berliner Straße rein und glücklicherweise einfach auch eine Schule, die im weitesten Sinne in ihren Fußstapfen arbeitet, also junge Menschen ausbildet in den verschiedenen sozialen Fachrichtungen, in Ernährungslehre, Gesundheitsbereiche. Das ist ja alles da nach wie vor. Ja, sie erinnern sich einfach auch an die Grundlagen von Johanna Just. Von ihr bleibt, glaube ich, auch, dass wir Frauen auch lernen können, unsere Netzwerke auch wirklich größer aufzustellen, verbindlich zu stricken und zu pflegen, um mehr erreichen zu können. Was die Kochschule betrifft, da musste ich ja jetzt manchmal so lachen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo das Kochen plötzlich ein großes Thema wird und sich rausstellt. In relativ kurzer Zeit haben viele Menschen das Kochen verlernt oder das nicht weitergegeben, wie man eigentlich kocht, wie aktuell das wäre, eigentlich wieder Kochunterricht in die Schulen zu integrieren. Das hätte ich überhaupt nicht vermutet, dass es mal so eine Entwicklung geben würde.
Auch eine Straße wollte der Bund Hirschgarten Potsdam nach ihr benennen, bereits 1926. Das aber lehnte der Potsdamer Magistrat ab. Erst 1994 entschloss sich die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, eine neu gebaute Straße im Kirchsteigfeld nach ihr zu benennen. Und 2010 weiht das Projekt Frauenorte im Land Brandenburg am heutigen Oberstufenzentrum Johanna Just eine Erinnerungstafel an sie ein. An die erste Potsdamerin, die wir ins Licht zurückholen. Wie gut, dass Sie hereingehört haben, und bleiben Sie bei uns. Bis bald, sagt Stefanie Schuster im Namen des Frauenwahllokals und der Potsdamer Bürgerstiftung.